Druck ist ja eigentlich nichts anderes als Erwartungshaltung. Druck kriegt man immer, wenn eine Erwartung an einen gestellt wird oder man selbst eine Erwartung an sich hat. So, dann verspürt man Druck. So, und wäre schlimm, also wenn jetzt alle sagen würden, ja, also ist eigentlich scheißegal, was sie machen, weil die steigen eh ab, so, weil die sind so schlecht, so, das macht ja keiner. So, sondern die Erwartungshaltung ist ja schon an uns gerichtet, nämlich auch, weil die Menschen an uns glauben und auch an das Potenzial an uns glauben, dass wir die Klasse halten. Und deswegen ist ja Druck denn da, und dann ist ja immer die Frage, aus welcher Perspektive betrachtet man Druck? So, und dann sag ich, dann ist Druck was Positives.
Essen im Ohr. Sport.
Ja, schön, dass ihr wieder reinhört in eine brandneue Folge Essen im Ohr, unserem Talk-Podcast von Radio Essen mit Persönlichkeiten aus unserer Stadt. Mein Name ist Mario Alt und wir feiern heute eine Premiere, die, ja, muss ich wirklich sagen, längst überfällig ist. Mir gegenüber sitzt der Trainer des TuSEM Essen. Ich freue mich sehr auf Kenji Höfels.
Hallo, hi, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Kenji, du bist Berliner Junge. Wie viel Berliner Schnauze können wir von dir heute erwarten?
Ich glaube nicht so viel. Ich versuche eigentlich immer recht demütig zu sein und nicht zu viel nach vorne zu preschen. Aber klar, ich bin Berliner und schon auch eine ehrliche Haut und hoffe daher, dass ich die Fragen zumindest offen und ehrlich beantworten kann.
Aber so von der Sprache, dieser Slang, du hältst dich ein bisschen zurück oder sprichst du gar nicht so? Was, wenn ich dat sage, dass du dann dit sagst?
Nee, tatsächlich habe ich mir das Berliner ein bisschen abgewöhnt. Das war damals gerade in der Jugend deutlich mehr, aber ich durch meine aktive Karriere bin ich auch ein bisschen rumgekommen und da habe ich mir das so ein bisschen abgewöhnt.
Spannend wird es ja aber auch eher, wenn sich so Ruhrpott und Berlinerisch vermischt, wenn das mal rauskommt, oder?
Ja, habe ich mir auch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich weiß nicht, ob du ein aktuelles Beispiel kennst, aber
nee.
Könnte sich spannend anhören, ja.
Du bist seit Anfang Dezember hier in Essen und beim TuSEM. Wie gefällt's dir denn überhaupt hier?
Ja, grundsätzlich sehr, sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, dass ich schon ein bisschen erst Bedenken hatte, was die Stadt angeht,
okay.
Weil man ja vom Pott eigentlich immer häufig nicht so viel Positives hört, aber ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Ich fühle mich mit meiner Familie hier sehr, sehr wohl. Ich finde, dass die Stadt sehr, sehr viel zu bieten hat und fühlen uns wirklich pudelwohl und haben uns sehr gut eingelebt.
Was gefällt dir denn an Essen?
Ach, ich finde, es ist halt auch eine Großstadt. Du hast gerade schon gesagt, ich komme aus Berlin. Mhm. Ich bin schon auch so ein Großstadtkind und man hat ja alles, was man braucht. Aber ich finde auch, dass die Stadt schon auch Charme mitbringt. Es ist sehr grün mit dem Grugerpark, der Baldeneysee, der nicht weit weg ist. Und man hat irgendwie so ein bisschen beides. Also zum einen so ein bisschen das Grüne, aber wie gesagt auch so das Stadtfeeling. Und mir fehlt es hier an nichts. Und kann einfach vor die Tür gehen, irgendwie was essen gehen, Kaffee trinken gehen. Ich sehe ein paar Leute. Das mag ich einfach sehr gerne. Und zu einer Stadt gehören natürlich auch immer die Leute. Und die haben mich hier sehr herzlich empfangen und haben mich sehr gut aufgenommen. Und dementsprechend, spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für meine Frau, dass wir uns hier zu dritt wirklich sehr wohl fühlen.
Aber andersrum gefragt, gibt es Dinge, die du an Berlin vermisst?
Ja, natürlich. Ich meine, Berlin ist ja meine Heimatstadt. Meine Eltern wohnen in Berlin, Freunde, ehemalige Kollegen wohnen noch in Berlin. Und da würde ich jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, da fehlt mir nichts. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag Heimweh hätte und ich denke, oh, ich muss jetzt irgendwie zurück. Ganz und gar nicht. Ich bin hier genau richtig und fühle mich, jetzt wiederhole ich mich zum dritten Mal, aber wie gesagt, fühle mich hier wirklich sehr wohl und das ist jetzt nichts, wo ich sage, dem trauere ich jetzt extrem hinterher.
Aber trotzdem spannend, diese Vergleiche zwischen den zwei Großstädten. Gibt es auch irgendwas, was man eben vergleichen kann, was ähnlich ist? Mir fällt jetzt sofort irgendwie Bütchen und Späti ein, das ist ja, glaube ich, ein bisschen ähnlich, ne, oder?
Ja, tatsächlich. Späti ist in Berlin schon ein großes Thema, gerade in den Szenevierteln, Prenzlauer Berg, Friedrichshain. Die sind da nicht wegzudenken und gibt ja auch so Späti-Tours. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt, dass man wirklich von Späti zu Späti zieht und dann da ein Getränk nimmt. Das ist mir schon auch positiv aufgefallen, dass man dann, auch wenn vielleicht der Supermarkt mal zu hat, auch da noch sein Wasser oder seine Cola denn da kaufen kann. Das sind auf jeden Fall Parallelen. Und was auch, finde ich, ähnlich ist, ist schon so ein bisschen auch die, die Charaktereigenschaften. Ich finde, ihr haltet hier auch nicht hinterm Berg und sagt auch, was ihr denkt. Ich finde, das ist in Berlin schon auch ähnlich. Und ich glaube, dass der Pott ganz gut mit Berlin matcht.
Und du bist dann, als du hier hingekommen bist, hast du erstmal in einem Airbnb gewohnt, ne?
Ja, also die ersten 2-3 Nächte sogar erst im Hotel, weil das doch alles sehr, ja, ziemlich schnell ging. Und dann war mir aber schon wichtig, weil unsere Tochter noch sehr, sehr jung ist und war vor allem, zu dem Zeitpunkt, wo wir hergekommen sind, war sie 6 Monate alt, war es mir schon sehr wichtig, dass das dann auch schnell mit Familie funktioniert. Und dementsprechend haben wir dann Airbnb bekommen in Rüttenscheid. War eine turbulente Zeit, aber es hat auch gut funktioniert. Der Club hat sich da gut um uns gekümmert und wir hatten wirklich auch eine gute Bleibe. Von daher hat das gepasst.
Aber wie stressig war es wirklich? Du hast gerade turbulent gesagt. Es war ja gefühlt irgendwie, oder habe ich mir auch sagen lassen, so ein Ding fast schon über Nacht. Also es ging relativ schnell und zügig,
ja,
oder?
Ja, es ging sehr schnell. Es war wirklich fast so. Ich glaube, ich hatte so 1-2 Tage Bedenkzeit, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Es war schon, es war schon stressig. Man hat in Berlin quasi alles abgerissen, in Anführungszeichen. Man hat ja da vor Ort auch noch Verpflichtungen, an die man vielleicht auch erstmal gar nicht denkt. Also wir hatten da eine Wohnung natürlich, wir hatten Haustiere oder haben Haustiere, müssen 1-2 Sachen an- und abgemeldet werden, wie es halt so ist. Und dann hat man eine Tochter, die 6 Monate alt ist. Dann zieht man ein Airbnb, wo man vielleicht auch nicht gleich alles hat, was man braucht, was man dann noch besorgen muss. So, denn darüber werden wir sicherlich auch gleich nochmal sprechen. War die sportliche Situation oder ist sie ja auch immer noch, dass auch sofort Druck da war man natürlich auch mit dem Kopf zu 100% dann auch beim Sportlichen sein möchte oder wollte. Und dementsprechend würde ich jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es war eine entspannte Zeit. Es war auf jeden Fall eine intensive Zeit und die ist es eigentlich auch immer noch.
Viele Dinge, die du gerade angesprochen hast, die werden wir jetzt wiederfinden, weil wir machen mal ja vielleicht einen kleinen Schritt nochmal zurück und gehen in eine feste Kategorie von unserem Podcast und das ist der Steckbrief, den du wie alle anderen Gäste vorher auch jetzt ausfüllen darfst mit deinen Worten. Ich habe es jetzt aber mal ein bisschen anders gemacht. Ich habe es ein bisschen wie so ein Freundebuch jetzt mal aufgebaut und würde dich erstmal fragen, wie heißt du?
Mein Name ist Kenji.
Wie ist dein Spitzname?
Hab keinen.
Können wir vielleicht noch finden beim Tusem dann.
Also meine Frau nennt mich immer nennt mich häufiger mit dem Nachnamen. Die sagt dann, vor allem wenn sie sauer ist, Höfels, aber eigentlich habe ich keinen.
Okay, wann und wo bist du geboren?
Ich bin am 9.7.93 in Berlin geboren.
Und wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Berlin aufgewachsen.
Was ist deine Jobbezeichnung?
Handballtrainer.
Hast du Haustiere?
Ja, 2 Kater.
Wie heißen die?
Simba und Nero.
Okay. Was wolltest du schon immer mal werden?
Ach, das hat immer so von Zeit zu Zeit variiert auch. Der Wunsch nach Handballprofi zu werden, der war schon relativ früh da. Den konnte ich mir dann eine Zeit lang auch erfüllen. Mein Vater ist Lehrer, mittlerweile auch Schulleiter. Daher war schon auch der Wunsch, eine Zeit lang auch Lehrer zu werden. Und dann danach war dann mal eine Zeit, wo ich überlegt habe, zur Polizei zu gehen. Jetzt bin ich Handballtrainer und das ist, glaube ich, auch ganz gut so.
Ich glaube auch. Was war dein Hassfach in der Schule?
Ja, die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer, also Mathe, Physik, Chemie, da war ich nicht für zu gebrauchen.
Ja, schrecklich. Finde ich auch heute noch, wenn ich Zahlen sehe.
Ganz furchtbar. Also ein paar Sachen, da wünscht man sich, dass man da vielleicht schon ein bisschen mehr mitgenommen hätte, aber Spaß macht's immer noch nicht.
Wohin fährst du am liebsten in den Urlaub?
Ja, wir waren jetzt ein paar Mal in Florida. Das hat uns schon sehr gut gefallen, weil man einfach viel miteinander verbinden kann. Man hat das Wetter, das Meer, den Strand, aber auch so ein bisschen Sachen, die man sich angucken kann, mit den Everglades, auch Natur, wo man viel sehen kann. Das war schon so die letzten Jahre so ein bisschen unser Hauptziel.
Ja, cool. Weiter zum Ausfüllen, mit Doppelpunkt quasi. Das mag ich gar nicht.
Da kann ich jetzt alles sagen, ne?
Klar.
Inloyalität und ja, viele Essenssachen auch, die mir nicht so Sauerkraut oder so, damit kannst du mich jagen.
Okay. Das ist meine größte Stärke.
Ja, darüber muss ich kurz nachdenken. Ich glaube, dass ich schon mich gut in Sachen reinbeißen kann. Also, dass wenn mir eine Sache wichtig ist, dass ich mich da, dass ich da sehr hungrig bin, die Sache gut zu machen und die einfach vor allem auch gut umzusetzen und ich dafür auch viel oder da viel reinstecke und viel investiere. Das ist bestimmt eine Stärke. Und ich hoffe natürlich, dass ich schon auch so ein bisschen dass ich die Fähigkeit habe, Menschen schon mitzunehmen. Ja, also dass wir sagen, pass auf, da wollen wir hin, das ist unser Ziel und dass die Menschen dann auch daran glauben und dem auch folgen, was ich vorgebe.
Das merkt man, glaube ich, auch jetzt schon beim TuSam, werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Machen erstmal weiter mit deinem größten Laster.
Zuckergetränke, also so Eistee, Cola,
schmeckt halt einfach Mate, auch.
Das ist schon Laster von mir,
ja. Okay, dann haben wir ein paar Entscheidungsfragen. Film oder Serie?
Serie.
Welche hast du so zuletzt geschaut?
Ich bin einer, der viel auch recycelt. Ich habe zuletzt Homeland nochmal wiederholt geguckt. Und momentan gucken wir relativ wenig generell Fernsehen wegen der Kleinen. Aber wir da versuchen schon die Bildschirmzeit aufs Minimum zu reduzieren.
Ja, vielleicht kommen später noch ein paar Kinderserien.
Ja, mit Sicherheit. Ja.
Buch oder Podcast?
Podcast.
Du hast eben auch schon gesagt, wir haben schon eine kleine Führung hier gemacht, ja, hier bei Radio Essen. Du hast gesagt, du bist eigentlich auch oder warst zumindest großer Radio-Fan.
Radio-Hörer, ja, stimmt. Ne? Ja, gerade in Berlin. Wir hatten immer sehr früh Training in Berlin. Um 7.45 Uhr ging es los. Und als ich noch damals selbst der Abi gemacht habe, zur Schule gegangen bin, ich aber schon Führerschein hatte, musste ich dann so um 20 nach 6 aus dem Haus. Und dann habe ich mir immer quasi die Morning Show sozusagen angeguckt, ja, und dementsprechend oder angehört und das ist uns dann geblieben, ja.
Cool. Ja. Hoffentlich bleibt das hier in Essen auch nochmal auf dem einen oder anderen Arbeitsweg.
Ja, mit Sicherheit.
Machen wir weiter mit Berliner oder Essener Currywurst?
Ich muss tatsächlich beichten, ich habe die Essener Currywurst noch nicht probiert, aber vielleicht kannst du mir da noch ein, zwei Empfehlungen geben. Daher würde ich jetzt erstmal die Berliner Currywurst sagen.
Ja, das machen wir hinterher. Wir haben 11.50 Uhr gerade, wo wir aufzeichnen. Vielleicht, ja, ist noch Zeit.
Ja, sehr gut. Sehr gut.
Pfannkuchen oder Berliner?
Pfannkuchen.
Du sagst Pfannkuchen.
Ja, das ist auch immer ein Streit zu Hause.
Echt? Ist deine Frau nicht Berlinerin?
Nee, die kommt aus Minden, aus Westfalen.
Okay. Da hast du gespielt, ne?
Richtig? Ich habe in Lübeck gespielt, ja, genau. Das ist ja quasi Nachbardorf, Nachbarstadt. Da haben wir uns kennengelernt.
Krass, gibt es da noch so Begriffe, wo ihr euch dann, was bleibt bei dir als Berliner so hängen?
Begrifflichkeiten nicht, eher so ein bisschen Aussprache, weil, also jetzt mache ich mich vielleicht ein bisschen zum Depp, aber in Westfalen sagt man zum Beispiel wir sagen in Berlin 40 und in Westfalen sagen sie halt 40. So, also sie betonen sehr stark die 4 und darüber mache ich mich halt immer ein bisschen lustig und dann immer so ein bisschen die Aussage so, sie kann nichts dafür, dass wir nicht sprechen können. Also.
Wie sagst du denn die Zahl 11?
11.
Du sagst 11. Ja. Ich kenne das aus einem anderen
elf,
Podcast.
Ja, 11. Ja, ja,
ne? Nee, kommt ja auch schon bekannt elf, vor.
Ja, ja, okay. Ja.
Dann machen wir noch eine allerletzte. Brandenburger Tor oder Zollverein?
Ja, auch da muss ich beichten, ich bin noch nicht zum Zollverein gekommen, aber das Brandenburger Tor finde ich jetzt auch nicht so spektakulär, das sage ich jetzt mal Zollverein.
Ja, sehr gut. Ja, du bist entschuldigt, ne? Wie gesagt, Dezember, stressige Zeit. Und wir hoffen, es wird eine lange Zeit beim Tour.
Das hoffe ich auch, ja.
Dann hast du noch viel Zeit. Dann würde ich sagen, steigen wir richtig ein nach unserem Steckbrief. Ich freue mich, ja, dass du hier bist, aber hast du irgendwie gezögert, als die Anfrage vom TuSEM kam? Weil du hast es ja gerade schon gesagt, die Situation war nicht die leichteste und ist es auch, ja, immer noch nicht so ganz, ne?
Nein, gezögert habe ich nicht, weil es war für mich und auch für meine Familie war es einfach ein Prozess auch über 1-2 Jahre, diese Entscheidung dann irgendwann auch zu treffen. Es war halt klar, dass irgendwann der nächste Step kommen muss, wenn man halt als Trainer vorankommen möchte. Ich hatte denn zu dem Zeitpunkt in Berlin alles gemacht, was ich machen konnte, und das mehr oder weniger auch erfolgreich absolviert sozusagen. Und als dann die Anfrage kam, war so ein bisschen eher die Hauptfrage, kriegen wir das als Familie hin oder nicht? Und die Frage mussten wir uns dann halt dann relativ schnell stellen. Aber die Frage war nicht sportlicher Natur oder beruflicher Natur. Ich hatte hier gleich in den Gesprächen einen super Eindruck. Die sind mir auch sehr, sehr entgegengekommen, was das drumherum anging. Also wie gesagt, wir hatten es ja gerade schon angerissen, Familie, Airbnb etc. Und da hatte ich gleich ein super, super Gefühl und auch die Mannschaftsstruktur passt sehr gut zu dem, was ich bisher gemacht habe. Dementsprechend muss ich dahingehend nicht überlegen oder auch nicht zögern.
Jetzt hast du als Spieler schon außerhalb von Berlin gespielt, ne? In Rostock, Lübecke haben wir gerade angesprochen, dann als Trainer, aber wieder zurück in Berlin, in deiner Heimat gewesen. Jetzt kommt die Familie dazu. Fühlt es sich anders an oder wie fühlt es sich an, dann jetzt in diesen Umständen dann als Trainer aus Berlin wegzugehen und so weit anders zu oder so weit weg zu sein?
Ja, einfach verantwortungsvoller. Ja. Ne? Also als Trainer trägt man einfach eine größere Verantwortung als jetzt ein einzelner Spieler sozusagen. Man ist so ein bisschen für das große Ganze verantwortlich. Und jetzt habe ich nicht nur die Verantwortung für eine Mannschaft oder für einen Verein, sondern jetzt habe ich auch noch die Verantwortung als Familienvater. Und daher sind mir die Sachen schon wichtig, dass auch meine Frau sagt, okay, sie fühlt sich wohl, dass meine Tochter einen guten Kita-Platz bekommt. So, das sind natürlich schon Sachen, die einfach mitschwingen und die auch ein bisschen schwerer einfach sind. So, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber nur weil was schwerer oder weil generell was schwer ist, ist es, finde ich, nicht der richtige Weg, dann zu sagen, ich mach's nicht. So, ne? Sondern manchmal muss man dann auch so ein bisschen durch schwere Zeiten auch gehen, um dann hinten raus was richtig Gutes zu haben für einen.
Auf jeden Fall. Habe ich auch Respekt vor. Gehen wir zurück zu deiner Karriere. Du hast mit 6 Jahren angefangen, Handball zu spielen. Wann, ja?
Ich weiß es gar nicht, wenn du das sagst, dann
ja,
so
na klar.
Ungefähr.
Ja. Ich habe recherchiert. Ja. Nee, aber wann hast du dann vielleicht gemerkt, dass mit mir als Handballspieler, du warst ja ein guter Handballspieler, das kann was werden?
Ja, relativ früh in der Jugend schon, so C-Jugend. Damals war Berlin, da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, also heute ist ja Berlin, Handball Berlin sind die Füchse Berlin. Damals gab es das so noch nicht, bevor Bob Hanning dann nach Berlin gegangen ist. Da hat so jeder Verein so sein eigenes Süppchen gekocht und da habe ich natürlich dann in dem kleinen Verein, wo ich angefangen habe, damals BFC Preußen Berlin, habe ich dann schon gemerkt, gut, ich bin vielleicht ein bisschen besser als die anderen so. Und dann gab es dann irgendwann ein Auswahlverfahren, wo man dann auch reingewählt wurde und so kam das dann halt zustande und dann ist dann Bob irgendwann gekommen und hat dann den Jugendbereich groß aufgezogen in Berlin und hat mich dann dazugenommen. Und dann wurde ich zum Kapitän da gewählt und so wurde einem das immer bewusster und klarer, dass es da eventuell eine Chance gibt, das auch zu schaffen.
Ich will gar nicht diesen, ich finde ihn eigentlich blöd, immer diesen Vergleich aufzustellen zu anderen Sportarten. Deswegen einfach, warum Handball? Was hat dich am Handball fasziniert? Was hat dir daran Spaß gemacht?
Ja, es gibt nicht diesen einen Grund. Also meinem Vater vor allem war es sehr wichtig, dass ich mich sportlich betätige und wir haben dann alles Mögliche ausprobiert. Ich war beim Fußball, beim Schwimmen, beim Judo, beim, keine Ahnung, Basketball. Und er hat damals in der Jugend selbst mal Handball gespielt, wirklich hobbymäßig. Und dann habe ich das probiert und das hat mir halt am meisten Spaß gemacht und bin dann einfach dabei geblieben und das ist ja, finde ich, eh das Wichtigste gerade bei Kindern, dass man einfach darauf schauen soll, okay, wo sind die Interessen, wo entwickeln sie den meisten Spaß und nur so bleiben sie dann auch bei der Sache und so war es auch in meinem Fall.
Und die gleiche Frage, die ich eben gestellt habe als Spieler, wie war es als Trainer, wann hast du gemerkt, ey, das könnte auch was werden?
Ja, relativ früh tatsächlich, schon auch in der Jugend, weil ich mich relativ früh auch so mich viel dafür interessiert habe, wie könnten taktische Inhalte aussehen. Ich war ja, wie gesagt, damals auch schon der Jugendkapitän, habe mich dementsprechend schon auch mit Führung auseinandersetzen müssen und da habe ich schon immer so im Hinterkopf gehabt, dass das vielleicht irgendwann mal was sein kann für mich. Aber mir war schon wichtig, dass ich erstmal auch meine aktive Karriere zu Ende spiele, weil ich nicht wollte, dass ich irgendwann sage, was wäre wenn. So und ich habe es halt gemacht und probiert und dann hat das irgendwann ein Ende gefunden und dann war für mich so ein bisschen der Zeitpunkt gekommen, okay, pass auf, dann gehe ich in die Trainerrichtung.
Und zum Trainerjob, da gehören ja viele Dinge dazu, vielleicht auch ein paar Dinge, die du erst hinterher gecheckt hast, dass es ja doch viel mehr ist. So naiv stelle ich mir das zumindest vor, Kannst gleich gerne korrigieren. Aber wie merkt man dann, dass man das auch kann? Also, dass man vielleicht kein allzu schlechter Trainer ist? In der Theorie kann man ja sich viele Gedanken machen und da kann vieles funktionieren, aber in der Praxis, wann hast du gemerkt, ey, das funktioniert wirklich, das kann ich ganz gut?
Ja, also den genauen Zeitpunkt kann ich nicht sagen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, auch heute, wer sagt mir, dass ich ein guter Trainer bin? Also man hinterfragt sich jeden Tag selbst und gleichzeitig darf man sich natürlich nie in Frage stellen. So. Aber das ist natürlich schon so die Sache, dass ich jetzt nicht sagen kann, oh, also da war mir jetzt, also jetzt bin ich aber das Trainertalent. Ne? Das ist schon, man gerade als Trainer, das ist auch nichts, was man von heute auf morgen lernt. Sind auch viele Erfahrungswerte, die man über die Jahre mitbekommt. Und natürlich irgendwann kriegt man schon aber mit, okay, man hat mal einen Draht zur Mannschaft. Verstehen die denn, was ich von denen möchte? Kann ich das gut verkaufen? Kann ich das gut erklären? Trainer sein hat aber auch viel mit Fleiß zu tun. Ne? Trainingsvorbereitung, Spielvorbereitung, Nachbereitung, Einzelgespräche, so wie viel Zeit nimmst du dir wirklich? So machst du vielleicht auch ein bisschen mehr als ein anderer Trainer. So. Und das sind alles so Faktoren, die ich immer bisher beherzigt habe. Und ich hoffe, dass ich das gut mache, aber ich bin nicht derjenige, der das beurteilen sollte. So, ich werde mein Bestes immer geben, aber am Ende müssen es vor allem meine Spieler und meine Mannschaft irgendwie bewerten. Und am Ende sind wir auch im Ergebnissport und dann am Ende dann des Tages natürlich auch die Ergebnisse.
Wenn wir über deinen Weg sprechen und deine Entwicklung als Trainer auch sprechen, da müssen wir auch zwangsläufig zwei Namen mit reinnehmen. Du hast einen eben schon angesprochen, den anderen kannst du dir wahrscheinlich auch denken, die hier in Essen sehr bekannt sind. Und da können wir ja mal mit Jaron Siewert starten. Ähnlicher Weg oder selber Weg fast schon, Spieler, Jugendtrainer in Berlin, später zum TuSEM. Jaron Siewert ist mit dem TuSEM sogar aufgestiegen, hat ein krasses Standing. Hast du dir von ihm auch was abgeguckt?
Ja, klar, mit Sicherheit. Jaron ist einfach taktisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau und damals in Berlin waren noch zwei, drei Momente, wo ich auch ihn einfach um Rat gefragt habe, inhaltlicher Natur auch. Ne? Kann mich an deutsche Meisterschaft erinnern, noch im Jugendbereich, wo ich nicht sicher war bei einer taktischen Lösung, wo wir mal gesprochen haben. Wobei ich so ein bisschen den Weg korrigieren wollen würde. Jaron war deutlich, deutlich jünger, als ich es heute bin. Ne? Jaron ist schon ein Phänomen und ich wehre mich ein bisschen gegen den Vergleich, weil es ihm auch nicht gerecht wird und das schon sehr perfekt einfach für ihn auch gelaufen ist. Und das auch zu Recht. Ne? Also er hat da wirklich einen hervorragenden Job gemacht. Aber er war deutlich, deutlich jünger. Er hat diese Spielerkarriere dann relativ früh in Anführungszeichen aufgegeben und hat sich dann gleich dem Trainersein gewidmet und dementsprechend ist der Weg nicht 1:1 identisch, das muss man schon sagen.
Aber deiner kann trotzdem sehr erfolgreich weiter verlaufen, oder?
Kann, natürlich. Also dafür mache ich das. Ja.
Sehr gut. Was hat dir denn Jaron vielleicht über Essen auch erzählt?
Ja, das, was ich gerade auch schon selbst gesagt habe, was ich auch schon erkannt habe, dass das Umfeld wirklich gut ist, dass die Leute sehr herzlich sind, man hier gut aufgenommen wird, dass man hier auch in Ruhe arbeiten kann. Das natürlich schon auch so ein Stück weit die Ansprüche beim TuSAM immer noch mal ein Stückchen höher sind aufgrund der Tradition und was vielleicht nicht immer auf heute übermittelbar ist sozusagen oder realistisch auch ist, muss man vielleicht auch so ehrlich sagen, aber grundsätzlich sehr, sehr viel Positives.
Der zweite Name ist Bob Hanning, der ja, glaube ich, auch ja wahrscheinlich einigen Leuten, die sich mit dem Handball nicht ganz so auskennen, ein Begriff ist, der sehr bekannt ist. Du hast unter ihm gespielt bei den Füchsen. Und er hat auch eine Rolle bei deinem Wechsel gespielt, zwangsläufig. Was für eine?
Ja, also zum einen hat er ja eh eine beratende Funktion für mich die letzten Jahre und auch immer noch. Und das ist, jetzt muss ich wieder ein bisschen ausholen, ich hatte ja gerade schon erzählt, dass das ein Prozess über 1-2 Jahre war und in diesem Prozess war auch Bob mit einbezogen, auch über diesen Zeitraum. Ne? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und okay, wie soll es jetzt weitergehen? Ne? Und jetzt war so ein bisschen der Zeitpunkt gekommen im Laufe der aktuellen Saison, dass ich dann nochmal zu ihm gegangen meinte, so naja, so langsam habe ich einfach den Drang, was anderes zu machen oder voranzukommen. Und dann hat er gesagt, gut, ja, dann schauen wir uns um. Ne? Und dann hat sich die Option beim TuSAM ergeben und da hat er sich natürlich schon für stark gemacht, aber auch in meine Richtung. Also hat mich darin bestärkt, das hier zu machen und hat gesagt, dass das für mich ja der perfekte Ort zu dem Zeitpunkt ist.
Was ist Bob Hanning für ein Typ aus deiner Sicht?
Ja, sehr anspruchsvoll mit seinen Mitmenschen. Er hat halt selbst einen sehr hohen Arbeitsethos, den er halt auch von seinen Mitmenschen oder von seinen Mitarbeitenden verlangt sozusagen. Also Loyalität ist ihm sehr wichtig und wenn man ihm die gibt, dann macht er aber auch sehr, sehr viel für einen selbst und ist einfach auch ein Supporter und ein Mentor. Und ich weiß natürlich, dass er auch häufig mal polarisiert, aber meistens macht er das schon aus einem guten Grund und weil er natürlich auch Sachen anstoßen möchte und bewirken möchte. Und da kann man sonst was sagen, aber das hat dann in den letzten Jahren bewiesen, dass er das hervorragend macht.
Was hast du dir von ihm abgeschaut über so lange Jahre und wenn man vor allem auch als Spieler unter ihm aktiv war?
Ja, schon Konsequenz. Also wenn man was macht, dass man es konsequent macht und man da auch keine Ausreden suchen sollte. Das ist so, glaube ich, das Hauptding, was ich mitgenommen habe.
Und was ist mit den Auszeiten?
Achso.
Weißt du sofort, worauf ich hinaus will. Ja, man sieht es auch sehr gut. Also vielleicht Leute, die es nicht wissen, mal dich beobachten bei einer Auszeit, mal ihn beobachten oder einfach mal googeln. Man sieht es nämlich auch bei Bildern ganz gut.
Ja, du spielst auf das Sitzen an.
Ja.
Ja, das stimmt, damit hat er angefangen. War jetzt aber keine Pflicht oder so. Wir mussten das nicht machen. Aber es ist.
Also vielleicht erklären wir das ganz kurz, ja. Ne? Bei Auszeiten normalerweise, wenn man Handball schaut oder die meisten Trainer machen es so, sie stehen und haben die Spieler in einem großen Kreis um sich herum. Und bei dir ist es anders. Du stehst, klar, ein paar Spieler um dich herum, aber die meisten sitzen weiter auf der Bank vor dir.
Er ist sogar bestimmt, wer sitzt.
Das ist auch so.
Das ist nämlich so ein bisschen Sinn der Sache.
Ja.
Nämlich die auf dem Feld stehen, die sitzen auch. Das macht es für mich einfach leichter. Ich muss halt im Kreis nicht immer die Spieler suchen, die ich jetzt ansprechen möchte. Ich habe die direkt vor mir und da ist schon auch ein Gedanke dahinter, sozusagen, weil mit den Bankspielern, das ist eine Auszeit, also es geht dann um die nächsten 5, 6, 7 Aktionen und dann ist das für die relevant, die gerade auf der Platte stehen und dann habe ich sie direkt vor mir und kann sie direkt ansprechen.
Hast du da Feedback von den Spielern bekommen, als du es so geändert hast?
Nee, da habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht nach gefragt,
okay.
Weil mir das schon einfach wichtig war, dass wir das so machen und aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das für ein Problem war.
Welchen Einfluss hat man in so einer Auszeit? Frage ich mich wirklich immer. Und auch während des Spiels. Ich habe dich beobachtet, als ich beim TuSAM-Spiel war und habe dich da eher ruhig wahrgenommen. Auch in der Auszeit habe ich dich relativ besonnen und ruhig wahrgenommen.
Ja, also man hat schon Einfluss, ne? Man kann viel machen, man kann Wechsel machen, also personelle Wechsel, man kann nochmal taktische Inhalte mitgeben, defensiv wie offensiv, man kann sich nochmal an ein, zwei Sachen erinnern, die man vielleicht auch einfach schon vorbereitet hat, und man kann natürlich aber auch einen Strategiewechsel vornehmen, ne? Was schon dann auch hier und da spielentscheidend sein kann. Von daher ist die Auszeit schon eine mächtige Waffe im Handball, weil man natürlich auch einen gegnerischen Lauf einfach mal stoppen kann. Und genau, das macht schon Sinn, dass wir das haben.
Und die Ruhe, die ich angesprochen habe, du wirkst jetzt auch für mich auch wie ein entspannter Typ. Wirst du auch mal laut oder kommt das nicht vor?
Ja, ich versuche das schon zu reduzieren, weil ich finde, wenn man zu viel laut ist, dann ist man immer laut und dann hat das keinen Effekt mehr. Und wenn man das aber gezielt einsetzt, dann versteht die Mannschaft auch, okay, also wenn er jetzt laut wird, dann muss das schon einen Grund haben, so nach dem Motto. Und dann ist das, finde ich, eine stärkere Waffe, anstatt immer laut zu sein. Dementsprechend ist das so ein bisschen mein Weg.
Und dann drehen wir den Spieß jetzt nochmal um. Vielleicht ist es eine Frage, die dir nicht so gefallen wird, aber was können sich andere Trainer vielleicht oder jetzt deine Spieler, die mal schon dran denken, Trainer werden zu wollen, was können die sich vom Trainer Kenji Höfels vielleicht abschauen?
Ich glaube, mein Eifer. Ich bin schon gerade zu Hause. Wir hatten gerade auch über eure Arbeit hier gesprochen, dass sehr, sehr viel hinter den Kulissen passiert. Und das ist bei mir tatsächlich halt auch ähnlich. Die meiste Arbeit findet eigentlich bei mir zu Hause statt, vom Laptop in der Trainings- und Spielvorbereitung oder auch in der Nachbereitung. Da bin ich schon sehr eifrig. Das kann man schon, glaube ich, sich von mir abgucken,
ja. Ja, teilweise stundenlang hast du eben erzählt. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Wie viel schaust du dir wirklich an?
Ja, ich habe da keine Regel, dass ich mir jetzt immer die letzten 4 Spiele vom Gegner angucke. Aber ich gucke so lange, bis ich zufrieden bin. Das können mal 5 Spiele sein, es können auch mal 7 Spiele sein. Also weniger als 5 sind es eigentlich fast nie. Ja, dann kann man ja rechnen, ein Spiel geht eine Stunde. So, und dann 5 Spiele. Minimum sind mal Minimum 5 Stunden, dann muss man daraus noch eine Präsentation machen, weil da geht es ja auch, okay, was zeige ich jetzt der Mannschaft überhaupt? Weil ich brauche denen jetzt nicht 5 Stunden Video zeigen, das können die alles gar nicht aufnehmen und verarbeiten und es ist auch nicht für jeden alles wichtig, so. Dementsprechend muss man das dann schon gut auswählen. Dann machen wir noch, also mit dem Staff noch Einzelschnitte von den Gegnern, dass auch sie eine individuelle Vorbereitung auch auf das Spiel kriegen. Und das ist dann schon ein Zeitaufwand. Ja, ich habe ihn noch nie, ich wurde schon öfter gefragt, ja, wie viel ist es jetzt konkret? Kann ich nicht sagen und variiert sicherlich auch von Gegner zu Gegner ein bisschen. Aber es ist schon nicht ohne.
Sind das Dinge oder gibt es da auch Dinge, bei denen du dich, wo du sagen würdest, da habe ich mich krass weiterentwickelt oder krass verändert auch in meiner Zeit als Trainer, in meiner Trainerkarriere, weil du bist wahrscheinlich wirklich extrem eifrig, extrem motiviert gestartet. Musst du dich da auch mal bremsen oder was sind Dinge, die sich vielleicht verändert haben in der Zeit?
Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen entspannter geworden. Mir war immer wichtig zu meiner Anfangszeit, dass ich nicht zu viel Nähe zulasse. Und das ist schon auch ein schwieriges Thema, Nähe, Trainer-Mannschaft, da muss jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg auch finden, weil man natürlich manchmal auch Entscheidungen treffen muss, die dem einen oder anderen vielleicht dann auch nicht so gefallen, ne? Und wenn man dann zu nah dran ist, dann ist es immer schwierig, dass das nicht zu persönlich wird sozusagen. Und ich habe aber schon mit der Zeit gemerkt, dass es mir und auch meinen Teams einfach gut tut, wenn ich auch einfach ein bisschen mehr Nähe zulasse und ich auch ein bisschen näher an der Mannschaft dran bin. Also ich glaube, dass ich immer noch eine Distanz habe, also auch im Bus sitze ich vorne und nicht hinten bei den Jungs oder so. Das ist mir schon wichtig, aber so, man kann schon mal auch ein privates Gespräch führen oder auch mal einen Scherz mit dem einen oder anderen machen. Das hilft auch für die Stimmung und wir sind eh in einer Leistungsgesellschaft und der Druck ist eh immer da und wenn wir davon auch mal wegkommen, dann glaube ich, dann kann das eben nur gut tun.
Das finde ich spannend. Hast du dir das direkt am Anfang vorgenommen? Weil ja. Es gibt ja vielleicht auch diesen Moment, da überlegt man sich, was bin ich für ein Trainer, ne?
Ja.
Was möchte ich für ein Trainer
stimmt,
sein?
Ja. Ja, das habe ich mir so vorgenommen, ja. Und ich glaube, dass es für einen Anfang auch gar nicht so schlecht ist, das so zu machen. Weil man muss
ich glaub,
verstehen.
Der Reflex wäre aber doch wahrscheinlich eher zu sagen, genau andersrum. Ich will, dass die hinter mir stehen und dann baue ich eine Nähe auf und dann.
Jetzt war ja mein Weg so, dass ich ja Spieler war und was ich nicht wollte, unter keinen Umständen so ein alter Spieler, der nicht aufhören konnte mit dem Spieler da sein, so, und der noch in der Kabine saß und dann irgendwie eigentlich sich wünscht, noch Spieler zu sein, aber er irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr kann, so, ne. Mir war schon wichtig, die Trainerrolle auch von Anfang an dann auch gleich einzunehmen und habe mich dann eher so ein bisschen bin in dem einen Extrem gestartet sozusagen und versuche jetzt so eine Balance einfach zu finden.
Okay, dann würde ich sagen, das ist eine gute Stelle, an der wir einen kleinen Cut machen können.
Ja.
Und du hast es vielleicht schon entdeckt, ich schiebe dir jetzt mal unser Fragenglas rüber.
Ja.
Das sind von der Redaktion gesammelte Fragen und da darfst du gerne mal eine rausziehen und die beantworten. Und gerne vorlesen auch.
Welcher Mensch hat dich am meisten geprägt und beeinflusst? Ja, da müsste ich jetzt so ein bisschen den Kontext natürlich einordnen. Also sportlich, also bin ich jetzt gezwungen, einen Menschen zu sagen oder kann ich auch zwei, drei sagen?
Ja? Du darfst auch zwei, drei sagen. Es muss auch nicht sportlich sein, ne? Also ganz allgemein.
Ja. Also eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, momentan meine Tochter. So, weil sie natürlich in mir eine Seite entfacht hat, sozusagen, die ich vorher nicht kannte. Und jeder, der ein Kind bekommen hat, weiß, dass das lebensverändernd ist. Also zu 180 Grad sozusagen. Das hat noch kein Mensch geschafft.
Schön. Mach mal noch eine Frage.
Welches ist dein Lieblingsbaustellenfahrzeug? Ganz klar der Bagger. Weil mein Opa ist Baggerfahrer und deswegen wollte ich mit 5 auch immer Baggerfahrer werden. Das ist relativ leicht zu beantworten.
Cool. Meinst du die Dampfwalze, falls es dich interessiert?
Warum
die
Dampfwalze?
Ich weiß auch nicht. Die irgendwie fand ich, sah immer cool aus.
Ja.
Hatte ich auch eine als kleines Spielzeug.
Ja, cool.
Ja. Machen wir noch eine dritte zum Abschluss.
Was ist das schönste Kompliment, das du je bekommen hast? Ja, wahrscheinlich, wenn man das als Kompliment sehen kann und sehen möchte, dass meine Frau meinen Heiratsantrag angenommen hat, weil damit hat sie,
trotz der unterschiedlichen Aussprache von 40.
Weil ein schöneres Kompliment gibt's eigentlich nicht, weil damit hat sie ja oder bejaht, dass sie das Leben mit mir verbringen möchte. Und war mir dann schon viel wert, ja.
Ja, sehr schön. Cool. Das sind die tollen Momente im Privatleben, aber es gibt ja auch die tollen Momente im Sportlichen. Du investierst extrem viel, hast du gesagt. Was sind so die Momente, wo du vielleicht mal realisiert hast, dass sich das alles auch wirklich lohnt?
Ja, ein Moment war sicherlich, als ich den Vertrag hier beim TuSEM unterschrieben habe. Ich habe in Berlin schon sehr viel investiert und hart dafür gearbeitet, dass ich irgendwann mal so eine Möglichkeit bekomme. Dann natürlich auch Meisterschaften damals in Berlin, was einfach besondere Momente sind. Jetzt in der aktuellen Saison sind wir mit der U23 Herbstmeister geworden. Also haben nach der Hinrunde waren wir auf dem ersten Platz, was es so, glaube ich, in der U23 in Berlin auch noch nicht gab. Und dementsprechend sind das auf jeden Fall Momente, wo man sagt, man cool, das lohnt sich ja, was ich mache.
Was sind so die größten Unterschiede zwischen einer A-Jugend in Berlin und jetzt einer Herrenmannschaft wie in Essen?
Also ich muss dazu sagen, die A-Jugend habe ich ja nicht hauptverantwortlich mehr trainiert, das war ja dann die U23 und der Unterschied ist in der Führung gar nicht so groß, weil das ist hier auch eine junge Truppe und so die Charaktereigenschaften oder an welchem Punkt sind sie in ihrem Leben sozusagen. Die sind schon sehr ähnlich, muss ich dazu sagen. Aber was der größte Unterschied ist schon der Ergebnisdruck, in Anführungszeichen. Ne? Also bei der U23 hatte ich schon ergebnistechnisch Ruhe, weil mein Auftrag war da, na klar, so musste ich auch die Klasse halten und natürlich musste ich auch das bestmögliche Ergebnis einfahren. Aber mein oberstes Ziel war, die Spieler zu entwickeln, dass sie irgendwann den Sprung in die zweite oder erste Liga schaffen. So, hier habe ich natürlich auch den Anspruch, die Spieler zu entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig, auch für den zukünftigen Erfolg einfach. Aber hier bin ich natürlich in eine Situation gekommen, wo wir natürlich gleich Woche für Woche ja gezwungen sind zu punkten. Ne? Und das ist schon der größte Unterschied.
Was macht dir was macht dir Spaß an der Arbeit mit jungen Spielern?
Ja, einfach dass ich die Entwicklung so beobachten kann. Ne? Also man sieht richtig die Fortschritte von Monat zu Monat. Auch einfach, dass man ihnen Sachen ermöglichen kann, eventuell, einfach den nächsten Schritt zu machen. Und das ist natürlich ein Prozess und der Prozess, der macht nicht immer Spaß, das muss ich auch dazu sagen. Aber das Produkt oder das Ergebnis, was am Ende bei rauskommt, das macht halt unheimlich viel Spaß.
Dazu gehört ja auch, Persönlichkeiten mitzuentwickeln, gerade auch im Jugendbereich, wo du lange warst. Ja. Was hast du da mal oder was sind da so Sorgen und Probleme, auf die du auch stößt, die jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt was mit dem Handball zu tun haben?
Ah ja, von bis. Ne? Also das geht bei Schule los. Der eine hat einfach keinen Bock mehr auf Schule. Der andere hat einfach Probleme in der Schule. So, dann kommen natürlich auch die ersten Beziehungen. Da ist der Trainer jetzt natürlich auch nicht immer der erste Ansprechpartner, aber man merkt es ja dann vielleicht auch in der Trainingsleistung und dann fragt man mal so, was ist los, so, wie geht's dir? Und dann kommt das manchmal so ein bisschen raus. Geht's weiter mit Fahrprüfungen. Die Leute machen dann die Jungs machen dann den Führerschein. Solche Sachen, ne? Und natürlich gerade in der A-Jugend und in der U23 zeigt sich ja dann auch irgendwann, okay, wo könnte der Weg hingehen? Und dabei dann zu helfen, okay, pass auf, wo sehe ich dich, was macht Sinn, wie könnte deine Zukunft aussehen, wo sehe ich dich vielleicht oder wo siehst du dich denn und wie können wir dich dabei unterstützen, das ist dann so schon der Hauptfokus.
Dann kommen wir jetzt mit dem Hauptfokus nach Essen und auch da hast du am Anfang Eindruck gemacht und es gab am Anfang aber auch Probleme. Da können wir mal reinhören, da habe ich nämlich eine kleine Nachricht bekommen.
Ja, hallo. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Kenji taktisch sehr viele Ideen hat, uns immer viel mit an die Hand gibt, auch sehr kreativ ist in seinen Lösungen und uns da immer gut vorbereitet. Und ich glaube, für ihn war die Umstellung, was so die Trainingsgegebenheiten hier, die Trainingshalle angeht, war sicherlich eine Umstellung für ihn von Berlin hierher, weil ich kann mich noch erinnern, die erste Woche, als er da war, war der Hallenboden immer extrem nass, weil die Putzfrau scheinbar ein bisschen zu viel Flüssigkeit benutzt hat beim Säubern der Halle. Und da würde er sich wahrscheinlich auch gedacht haben, was hier denn los ist. Aber das muss man fairerweise sagen, hat sich seitdem deutlich verbessert.
Hast du erkannt, wer es war?
Ja, Max Neuhaus
war es. Ja, genau. Ja. Und war es so, wie er es beschrieben hat?
Ja, nein. Also war es noch ein bisschen lustig, weil es wirklich irgendwie die erste Woche gleich war und dann war da wirklich irgendwie eine Wasserproblematik ein bisschen. Und ich hatte ja irgendwie nur 2-3 Tage bis zum ersten Spiel und ich wollte natürlich so viel machen wie möglich und dann mussten wir erstmal die Halle trocken machen und das war dann in dem Moment ein bisschen ärgerlich. Grundsätzlich wusste ich aber natürlich, worauf ich mich hier auch einlasse. Ne? Also mir ist schon auch klar, was ich in Berlin hatte. Ich komme da vom Champions-League-Verein mit der wahrscheinlich besten Jugend in Deutschland oder vielleicht sogar in Europa. Wir hatten natürlich da eine Struktur, ein System, was einfach maximal professionell war. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und mir war jetzt schon klar, dass ich das hier so 1:1 nicht wiederfinde. Wobei ich sage, dass die Bedingungen hier, jetzt glaube ich, schweife ich ein bisschen aus, aber super gut sind und wir haben alles, was wir brauchen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Staff, der hier auch schon vor Ort ist und die machen hier alle wirklich einen guten Job.
Was sind die Probleme, die du ausgemacht hast, abseits vom Hallenboden, so zum Start? Weil der Tusem steckte da noch tiefer im Abstiegskampf als vielleicht jetzt. Wir haben es eben schon angesprochen, keine leichte Situation. Ja, wie hast du das wahrgenommen? Was sind deine Herausforderungen gewesen oder was sind sie vielleicht auch jetzt noch in der laufenden Saison?
Also, wenn du mich jetzt nach Problemen fragst, das würde ich so ungerne beantworten, weil ich nicht so denke. Also ich denke mir jetzt nicht so, okay, welche Probleme muss ich lösen, sondern ich gucke mir so ein bisschen den Ist-Zustand an und dann gucke ich, okay, was müssen wir verbessern, welche Lösung haben wir, ne? Also was können wir tun, damit es besser wird? Und ich finde, dass also mein Ansatz war, dass wir wieder mehr ins Tempo kommen mussten, dass wir einfach einen besseren Tempo-Handball spielen, weil wir auch die Mannschaft dafür einfach haben, um auch Tempo zu gehen. So denn mussten wir natürlich so ein bisschen die Abwehr stabilisieren und mussten uns da auch ein bisschen finden. Da haben wir so Kleinigkeiten eigentlich nur verändert und haben ein bisschen gesagt, lasst uns das, was ihr jetzt auch schon angefangen habt, einfach nochmal ein Stückchen besser machen. Und dann offensiv war es so, dass wir vielleicht einfach taktisch wieder ein bisschen mehr Klarheit gebraucht haben. So, wen wollen wir in welcher Situation angreifen zum Beispiel? Und das hat, glaube ich, bisher ganz gut geklappt.
Welche Rolle spielt der Kopf? Unsere, also ich bin's nicht, wir haben hier auch ein, zwei Handball-Experten bei uns im Team, die für Radio Essen ja auch immer da sind, die die Spielberichte schreiben, sehr ausführlich auf unserer Internetseite sich danach mit dir unterhalten und die sagen, du hast es vor allem geschafft, eine Lockerheit reinzubringen, so den Druck vielleicht auch von den Schultern zu nehmen und einige Spieler blühen wieder mehr auf unter dir.
Das also ist schön zu hören.
Ja, die Kernfrage, welche Rolle spielt der Kopf?
Ja, schon eine wichtige Rolle, ne? Wenn man über Druck spricht, also Druck ist ja eigentlich nichts anderes als Erwartungshaltung, oder? Also Druck kriegt man immer, wenn eine Erwartung an einen gestellt wird oder man selbst eine Erwartung an sich hat, so, dann verspürt man Druck, so, und wäre schlimm, wenn jetzt alle sagen würden, ja, also ist eigentlich scheißegal, was sie machen, weil die steigen eh ab, so, weil die sind so schlecht, so, das macht ja keiner, so, sondern die Erwartungshaltung ist ja schon an uns gerichtet, nämlich auch, weil die Menschen an uns glauben und auch an das Potenzial an uns glauben, dass wir die Klasse halten, und deswegen ist ja Druck denn da, und dann ist ja immer die Frage, aus welcher Perspektive betrachtet man Druck, so, und dann sag ich, dann ist Druck was Positives, so, ne? Und wir hatten zum Beispiel jetzt das Spiel in Dormagen, so, wo wir vorher sehr, sehr wichtige Spiele gegen Oppenweiler und Krefeld eingefahren haben. Und das war wirklich eine extrem schwierige Woche für uns mit Verletzungen, mit der englischen Woche, mit den zwei wichtigen Spielen. Und ich habe dann der Mannschaft vor dem Dormagen-Spiel auch gesagt, so, ich will auch, dass wir Druck verspüren, so auch gegen Dormagen, so, weil das was Gutes ist, so, weil nur so kriegt man auch Top-Leistung, ne? Und auch wenn wir jetzt die zwei Siege hatten, lasst uns trotzdem den Druck haben, auch das nächste Spiel gewinnen zu wollen, ne? Weil wir die Erwartungshaltung an uns selbst haben. Und das versuche ich so ein bisschen der Mannschaft zu vermitteln einfach, ne?
Aber wie schaffst du genau das?
Also, indem ich es genauso sage.
Okay, weil das klingt, also du hast mich jetzt schon mitgenommen, ich könnte jetzt auflaufen, weil du es geschafft hast, ja, eben Druck positiv zu machen und das umzudrehen. Aber in so kurzer Zeit, du hast ja nicht viel Zeit gehabt und du musst ja da auch irgendwie in die Köpfe der Spieler kommen.
Ja, ich glaube, dass natürlich die Anfangszeit schon sehr von dem Trainerwechsel gelebt hat. Also das hat natürlich einfach erstmal einen Effekt. So, alles ist neu und das ist aufregend und auch die Spieler wollen sich erstmal alle auch natürlich beweisen und sich zeigen und so. Und dann hat man das schon erstmal so ein bisschen automatisch mit drin, so. Ne? Es ist halt quasi wie so ein Neustart, und anfangs habe ich es ehrlich gesagt gar nicht so thematisiert. So. Ich habe mir einfach gesagt, Leute, pass auf, so ist die Situation, so, jetzt lass uns an die Arbeit gehen und lass uns auch auf das freuen, was kommt. So. Und dementsprechend ging das anfangs noch ganz gut, aber jetzt wird das natürlich schon langsam mehr ein Thema einfach.
Liege ich falsch, wenn ich die Zeit jetzt bis hierhin als intensiv bezeichne?
Nee.
Wenn jetzt dieser Podcast rauskommt, also klar, wir zeichnen quasi eine Woche vorher auf, dann sind es noch 10 Spiele. Mhm. Es geht für euch um den Klassenerhalt, klar, aber hast du konkrete Ziele, die du bis dahin benennen kannst? Also ist es nur der reine Klassenerhalt oder setzt ihr euch auch andere Ziele? Ist es eine Punktgrenze? Ist es eine spürbare Entwicklung oder so? Was sind die Ziele, die du noch hast bis zum Ende der Saison?
Also der Klassenerhalt, das muss man schon ganz klar sagen, weil das ist die Basis für alles und auch das ist die Basis für die Zukunft, dass wir hier so weitermachen können, wie wir es auch geplant haben. Gibt natürlich dann Teilziele oder zu sagen, ich bin schon ein Verfechter davon, ich weiß, die Öffentlichkeit ist davon jetzt immer nicht so ein Freund, wenn man das sagt, aber ich bin schon einfach ein Freund und das macht auch Sinn, einfach von Woche zu Woche gucken. Ich hatte letztens ein Interview gegeben, da hatte ich irgendwie 5 Wochen in Folge gehört. Also die Woche ist jetzt aber besonders wichtig. Und jetzt ist wichtig so, ne? Und die Wahrheit ist halt, wahrscheinlich werde ich es die nächsten 5 Wochen auch noch hören, weil wir einfach in einer Situation sind, wo einfach jede Woche wichtig ist. So. Und jetzt sind wir wieder so ein bisschen bei dem Druckthema. Jetzt kann ich natürlich der Mannschaft jede Woche sagen, also die Woche ist aber wichtig. So, oder wir sagen, okay, wir wollen grundlegend einen Weg finden, wie wir mit unserer Situation umgehen wollen. So, und ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und dann gucken wir von Woche für Woche, was wir brauchen, wie wir es machen müssen, wer unser Gegner ist, und dann werden wir das gut vorbereiten. Und wenn es die eine Woche nicht klappt, dann wird es die nächste Woche klappen. So, und wenn es da nicht klappt, dann die Woche darauf. So, aber so, wir müssen grundlegend einfach einen Weg finden, wie wir Spiele angehen wollen.
So, jetzt gehe ich davon aus, dass ihr den Klassenerhalt schaffen werdet. Ihr steht ja auch über dem Strich und wenn ich mir die Entwicklung anschaue, glaube ich da dran. Jetzt schauen wir mal ein kleines bisschen weiter in die Zukunft. Du hast viele junge Spieler, du sagst, du möchtest auch junge Spieler weiterentwickeln. Ich weiß, es ist sehr weit nach vorne geschaut jetzt, aber wie realistisch ist es, den TuS-EM nochmal und die Spieler, die Mannschaft nochmal dahin zu entwickeln, dass vielleicht ein Aufstieg mittelfristig oder langfristig mal wieder ein Thema wird?
Das ist ganz schwer abzuschätzen. Momentan, ich bin schon Freund von Visionen. Mhm. Also, dass man sagt, okay, pass auf, wo wollen wir denn in 2, 3 Jahren stehen? Weil man muss ja auch irgendwo hinarbeiten. Ne? Da ist auch nichts gegen einzuwenden. So, und das mache ich auch. So, und natürlich will ich in den nächsten Jahren, dass wieder mehr sportliche Ruhe in diesen Club kommt. So, und jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, jetzt wurde die letzten 1, 2, 3 Jahre irgendwie gegen Abstieg gespielt und jetzt von erster Liga zu sprechen, das ist halt ein immenser Sprung. So, und es kann immer sein, dass man mal mit einer Mannschaft in Flow kommt und dass man eine perfekte Saison spielt und dann machen wir alle Sport und dann ist alles möglich so, ne? Aber das ist jetzt erstmal nicht planbar oder absehbar. Was aber planbar ist und absehbar ist, hoffentlich, und dafür arbeite ich jeden Tag, dass wir einfach wieder mehr sportliche Ruhe reinkriegen und wir auch dann einfach uns mehr auf diese Entwicklung konzentrieren können, die wir dann auch machen müssen, um vielleicht dann den nächsten Schritt danach dann auch gehen zu können. So.
Jetzt gucke ich leider auf die Zeit und sehe, dass wir gar nicht mehr so viel davon übrig haben und ich jetzt eigentlich noch ein Riesenthema aufmachen will. Ich finde es total spannend, mit dir zu reden und ich glaube, das müssen wir auch auf jeden Fall nochmal wiederholen. Trotzdem will ich dieses Thema jetzt kurz ansprechen. Weg vom TuS-EM, wie schafft man es, den Handball, du kennst dich ja aus, im Allgemeinen präsenter zu machen?
Mhm. Ja, da bin ich fast der falsche Ansprechpartner, also weil ich glaube, die Antwort ist schon soziale Medien und soziale Netzwerke, das, was wir beide jetzt gerade machen, mal ein Podcast, den Handball einfach den Menschen ein bisschen näher bringen. Ich glaube, dass auch die Spieler mehr machen können, sich einfach ein bisschen mehr zeigen können auf sozialen Netzwerken. Jetzt sage ich das aber und mein Instagram-Profil ist gesperrt und TikTok habe ich gar nicht und Facebook habe ich auch nicht mehr. Also gesperrt für andere, also der ist privat, auf privat gestellt und gehe da jetzt nicht mit einem guten Vorbild voran. So, ne? Aber ich glaube, dass das schon so ein bisschen der Weg sein muss, dass wir uns einfach in der Öffentlichkeit einfach besser vermarkten.
Dann machen wir doch noch mal eben zum Abschluss den Schritt zum Tusem. Wie nimmst du denn da die Entwicklung und vor allem die Stimmung in der Halle, in der Sporthalle am Hallo wahr?
Ja, sehr gut. Also die Halle ist, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Zufall ist, das ist dafür mich noch zu kurz hier, aber gefühlt immer voll. Das ist erstmal wirklich ein sehr gutes Zeichen, dass der Verein und die Sportart in dieser Stadt auch Anklang findet. Die Stimmung ist wirklich gut. Wir hatten wirklich 2-3 Spiele dabei, wo wir zurücklagen, wo wir auch mit Hilfe der Halle, weil einfach der Druck da war, einfach auch den Rückstand aufholen konnten und das Spiel auch drehen konnten. Und deswegen für mich persönlich, ne, ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht ganz so lange da, aber finde ich, habe ich einen sehr positiven Eindruck, was gerade die Stimmung angeht. Und ich glaube, dass wir auch einen guten Weg eingeschlagen haben jetzt und dass vielleicht auch so eine Art Aufbruchstimmung herrscht. Aber ich will auch so ein bisschen auch hier auf die Bremse treten. So, wir haben die letzten 2 Spiele auch verloren, so. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und es wird auch wieder Rückschläge geben. Wir haben jetzt ein extrem schwieriges Programm zu Hause, die nächsten Spiele, gegen Mannschaften, die fast alle aufsteigen wollen, die alle einen höheren Etat haben, alle einen breiteren Kader haben. Dazu haben wir auch eine schwierige Personalsituation gerade. Und dann werden wir auch Spiele haben, wo wir alle gemeinsam Rückschläge verkraften müssen. So, und ich kann nur sagen oder jeden darum bitten, uns auch die mögliche Ruhe zu geben, um in Ruhe zu arbeiten. So, ich kann nur jedem versprechen, ich sehe die Jungs jeden Tag, die arbeiten wirklich sehr, sehr ehrgeizig, sehr konzentriert für ihr Ziel und dementsprechend glaubt bitte einfach an uns so und dann werden wir das auch schaffen.
Du hast gleich noch das letzte Wort, das weißt du noch.
Scheiße,
aber du hast es eigentlich jetzt schon fast vorweggenommen. Ja. Ich gebe vielleicht trotzdem noch mal die Möglichkeit und sage, dass wir eigentlich jetzt hier die perfekte Stelle gefunden haben, um aufzuhören für heute. Vielen Dank, dass du da warst. In dem Sinne, ich kann es nur empfehlen, zum Tusem in die Halle zu gehen, euch einfach anzufeuern. Die Stimmung da ist echt super. Trotzdem euch Verständnis zu haben, wenn nicht jedes Spiel gewonnen wird. Wir drücken euch auf jeden Fall auch hier von Radio Essen die Daumen für den Klassenerhalt. Dankeschön. Glauben da dran. Vielen Dank, dass du hier warst. Kenji Höfels,
danke auch.
Cheftrainer des Tusem Essen. Danke auch an euch alle fürs Zuhören. Essen im Ohr gibt's jeden Dienstag. Ihr könnt oder dürft sehr, sehr gerne ein Abo natürlich dalassen, um keine neue Folge zu verpassen. Erzählt's gerne auch weiter, dass es uns gibt. Ich würde mich auch sehr über Feedback freuen. Das geht in den Kommentaren natürlich, aber auch sehr, sehr gerne per E-Mail an podcast@radioessen.de. Hört sehr gerne in die alten Folgen rein, die es gibt, ne, und in die Kategorien. Wir sind ja bei Gesundheit, Sport und Menschen vertreten, wenn man das so sagen kann, ne. Hatten dazu jetzt den Influencer Waiko hier im Podcast, aber auch sehr, sehr spannend. Ein Krankenhausseelsorger, Jens Schwabe, Baumeister. Sehr, sehr interessanter Typ. Zuletzt auch die Ehrenamtlerin Ellen Menne oder Olympiasieger Max Rentschmidt. Ja, und Kenji, jetzt für dich die Herausforderung nochmal. Das letzte Wort geht an dich.
Ja, nochmal einen draufzulegen. Also ich habe gerade schon alles gesagt. Ich freue mich, jeden in der Halle am Hallo zu sehen. Unterstützt uns. Wir werden alles geben und freue mich, hier in Essen zu sein. Danke.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen. Jede Woche neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.